Kerstin, ich habe heute ein richtig schönes Wort auf Swahili gelernt.
Was denn?
Ich spiele es dir einfach mal vor. Das war ein Wort, das kam in super vielen Berichten aus Kenia vor und die habe ich mir für diese Podcast-Folge angeguckt.
Tukifadhi miti.
Ni vizuri, tuja tupande miti. Hata ukiangalia hapa kuna wamama.
Wajumuike na kupanda miti.
Okay, ich tippe auf Miti.
Genau. Miti heißt Bäume und Kupanda Miti heißt Bäume pflanzen. Und damit waren am Montag viele Leute in Kenia beschäftigt. Und die Regierung hat den Tag sogar extra dafür zum Feiertag erklärt.
Okay, wir schauen uns diesen Baumpflanzfeiertag mal genauer an. Vor allem die Frage, was kann so eine Aktion bringen?
Und praktischerweise ist gerade auch ganz frisch eine neue Studie rausgekommen, die das Potenzial von Bäumen für den Klimaschutz durchgerechnet hat. Und da steckt auch so eine kleine Überraschung drin.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hallo, wir sind Kerstin Ruskowski
und Sophie Stiegler aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Wir gucken jede Woche, was wichtig war in Sachen Klima, Umwelt und Artenvielfalt. Und diese Woche war zum Beispiel das hier los.
This assignment of planting trees across Kenya is not about age, is not about religion, is not about party, is not about the area you come from. It is about us as a nation and our future and the future of our environment and the future of our food security as a country.
Also reden kann er, Kenias Präsident William Ruto. Da hat er am Montag zum Bäumepflanzen aufgerufen und gesagt, egal wo man herkommt, egal welche Partei man wählt, es geht um die Zukunft, um Kenias Natur und darum, dass alle genug zu essen haben.
Und hat er damit Menschen motivieren können?
Ja, schon. Also auf Videos sieht man auf jeden Fall einige Leute, die fleißig Baumsetzlinge einpflanzen. Und auch er hier ist dabei.
We need to combat this climate change. And the first step we use to combat this climate change is acting now. And that is planting the trees now.
Und er sagt ja ganz selbstverständlich, er macht das, also das Bäume pflanzen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Und zu dem Zweck hat die Regierung jeden Bürger und jede Bürgerin in Kenia aufgerufen, 2 Bäume zu pflanzen.
Da kommt wahrscheinlich eine Menge zusammen. Wie viele EinwohnerInnen gibt es denn in Kenia?
Also so gute 50 Millionen. Das heißt, jeder 2 Bäume, also 100 Millionen Bäume. Das war auch das erklärte Ziel. Ob das jetzt erreicht wurde, das ist noch nicht klar.
Ja, aber kann man sich kaum vorstellen, ne? 100 Millionen neue Bäume. Aber mit den Bäumepflanzen fürs Klima ist es ja so eine Sache, ne? Da kann man auch viel falsch machen.
Das stimmt. Und deswegen fasst euch Kerstin auch noch mal kurz zusammen, worauf man achten muss bei solchen Projekten.
Die Basics.
Erstmal muss man Flächen finden, auf denen Bäume überhaupt gut wachsen können. Das heißt, der Boden muss geeignet und richtig vorbereitet sein und es muss Wasser für die Bäume geben. Dann muss klar sein, dass die Bäume an der Stelle das Klima nicht zusätzlich anheizen. Das kann nämlich passieren, wenn man Stellen auswählt, die normalerweise hell sind und eigentlich das Sonnenlicht gut reflektieren und so kühlen. Bäume würden diesen Kühleffekt aber zunichte machen. Es muss auch die richtige Baumart für den jeweiligen Ort sein. Klingt banal, aber oft wird das nicht ausreichend bedacht. Und auch nach dem Pflanzen muss sich jemand kümmern, denn junge Bäume sind besonders empfindlich und müssen geschützt werden.
Und weil man dabei so viel falsch machen kann, sagen manche Umweltschutzorganisationen sogar, solche Baumpflanz-Challenges wie jetzt in Kenia, die dienen eigentlich eher der Unterhaltung und nicht unbedingt der Natur oder dem Klima.
Ist es denn so jetzt in Kenia, dass die nicht genug nachgedacht haben?
Also, soweit ich jetzt rausfinden konnte, hat man schon vieles auf jeden Fall bedacht.
Also die Leute haben nicht einfach random irgendwo einen Baum hingesetzt?
Nee, eine Wissenschaftlerin hat in einem kleinen Vortrag erklärt, dass sie sich vorher genau angeguckt haben, wo man aufforsten will. Und dann haben sie die Setzlinge gezogen, an Baumschulen und andere Orte verteilt. Und da konnten eben Freiwillige die abholen und aber auch an ausgewiesenen Orten pflanzen, nicht irgendwo hin.
Okay.
Dabei hat man sich dann auch überlegt, was für Bäume für welchen Ort geeignet sind und dafür sogar eine App entwickelt. Die heißt Java Miti.
Miti, also irgendwas mit Bäumen.
Ja, genau. Also das heißt auf Swahili sowas wie voller Bäume. Und da kann man dann zum Beispiel seinen Standort eingeben in die App und die schlägt einem passende Baumarten für die Gegend vor.
Fände ich für Deutschland auch ganz cool, so eine App.
Ja, sowas hätte ich auf jeden Fall auch gerne. In die App konnten die Leute auch eintragen, wo sie einen Baum gepflanzt haben, ein Foto davon machen. Und nach diesen Bäumen sollte dann auch nach ein paar Monaten nochmal geguckt werden. Und es gibt sogar Auszeichnungen für die fleißigsten Bäumepflanzer.
Okay, also so ein bisschen Nudging für Ehrgeizige, die mehr als 2 Bäume pflanzen wollen und für ein bisschen Wettbewerb.
Ja, genau. Es gibt auch Kritik an der Aktion, weil die Regierung nämlich eben auf der einen Seite verspricht, dass in den nächsten Jahren wirklich Milliarden neue Bäume im Land gepflanzt werden. Und auf der anderen Seite erlaubt sie seit kurzem, dass alte Wälder in Kenia abgeholzt werden. Und das war eigentlich lange verboten.
Also so richtig konsequent sind die da anscheinend nicht.
Nee. Und dazu kann man sich jetzt auch eine neue Studie angucken unter Leitung der ETH Zürich. Die haben sich weltweit angeschaut, wie viel CO2 man eigentlich mit der Hilfe von Bäumen überhaupt binden könnte. Mhm. Und dabei kam raus, und das ist die Überraschung, die ich am Anfang versprochen habe, also insgesamt erreicht man mehr, wenn man sich um die Wälder kümmert, die es schon gibt, als wenn man ganz viele neue Bäume pflanzt auf den Flächen, die dafür geeignet und frei wären.
Mhm. Aber in den bestehenden Wäldern ist doch schon CO2 gebunden. Also schaffen die noch mehr?
Ja, genau. Also die schaffen noch mehr. Es ist nämlich leider so, dass die meisten Wälder weltweit nicht so in einem guten Zustand sind und ihr volles CO2-Speicherpotenzial quasi gar nicht ausschöpfen. Also sie sind nicht so dicht zum Beispiel, wie sie sein könnten. Die Bäume nicht so alt und so groß, wie sie sein könnten.
Also wenn da wieder dichter Urwald draus würde, dann würde auch in den Baumstämmen und Blättern noch mehr CO2 eingelagert.
Genau, und sogar unter der Erde, also in den Wurzeln und im Humus, der durch Blätter und Totholz entsteht.
Also kann man das so sagen, dass alte Wälder mehr CO2 speichern als frisch aufgeforstete Flächen?
Ja, das kann man so sagen, glaube ich.
Aber kann man nicht auch beides machen, also Wälder schützen und an anderer Stelle aufforsten?
Haha, naja, es hat keiner gesagt, dass man sich dazwischen entscheiden muss. Ne? Also Bäume pflanzen an sich ist nicht verkehrt, wenn man ein paar Dinge dabei bedenkt, aber es ersetzt auf keinen Fall den Schutz von Wäldern. Jetzt haben wir ganz viel über CO2 gesprochen und es geht auch mit einem Gas weiter, aber mit einem anderen Gas. Das ist auch wichtig fürs Klima, aber soll uns helfen, das Klima zu schützen. Und zwar konkret soll es ein Schlüssel dafür sein, dass Deutschland wie geplant 2045 klimaneutral wird, also unterm Strich keine Treibhausgase mehr ausstößt.
Es geht um Wasserstoff. Damit kann man nämlich zum Beispiel Strom erzeugen oder synthetisches Kerosin draus machen. Und Wasserstoff kann klimaneutral verbrannt werden. Außerdem kann er gut gespeichert und transportiert werden. Und wenn Wasserstoff mit erneuerbaren Energien hergestellt wird, dann ist auch die Produktion klimaneutral.
Und in dem Fall spricht man dann von grünem Wasserstoff. Mhm. Es gibt noch eine Menge anderer Farben, blau, grau, türkis. Was man sich vielleicht dabei merken kann, die sind alle nicht klimaneutral, da entstehen bei der Herstellung Treibhausgase.
Genau, und deswegen konzentrieren sich die Pläne der Bundesregierung auf den grünen Wasserstoff. Und wir sprechen heute drüber, weil diese Pläne diese Woche konkreter geworden sind. Genauer gesagt, gab es eine Antwort auf die Frage, wie Wasserstoff in Zukunft transportiert werden soll. Und zwar von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen.
Der Wasserstoff kann ja nicht mit Eimern transportiert werden, also brauchen wir Leitungen.
Ja, diese Leitungen sollen fast 10.000 Kilometer lang sein und quer durch Deutschland verlaufen. Das Ganze soll nächstes Jahr losgehen und in 9 Jahren, also 2032, fertig sein, sagt Habeck.
Alle Bundesländer werden erreicht und angeschlossen entlang der Logik, die ich dargestellt habe. Wo sind die großen Produktions- und Einspeiseräume und gleichzeitig wo sind die großen Ausspeiseräume?
Okay, also es geht um die großen Player, nicht um mein Wohnhaus.
Genau, also erstmal soll die Industrie mit Wasserstoff versorgt werden, damit sowas wie ein Stahlwerk, das aktuell ziemlich viel fossile Energie braucht, dann in Zukunft mit Wasserstoff laufen kann. Wasserstoff soll aber auch für Schiffe und Flugzeuge genutzt werden, weil, wie gesagt, man kann daraus auch zum Beispiel synthetisches Kerosin machen. Habeck vergleicht diese fast 10.000 Kilometer Leitungen auch mit Autobahnen und sagt, die Bundes- und Kreisstraßen, also die Leitungen in die Innenstädte und zu einzelnen Haushalten, die kommen dann vielleicht irgendwann später.
Aber das heißt, es wird jetzt trotzdem in den nächsten Jahren schon mal eine ganze Menge gebaut werden.
Ja, die gute Nachricht ist aber, dieses Leitungsnetz, das muss nicht komplett aus dem Boden gestampft werden. Also für fast 2/3 können wir einfach Leitungen nutzen, durch die bisher Erdgas fließt.
Ja, es heißt immer, das geht so einfach. Also geht's denn so einfach?
Also technisch geht das wohl, dass die meisten Stahlrohre, aus denen diese Leitungen gebaut sind, statt Erdgas auch einfach Wasserstoff führen können. Und praktisch sollte das wohl auch klappen, weil laut der Betreiberfirma dieser Leitungen, der FNB Gas, die Nachfrage nach Erdgas zurückgeht. Und der Rest der Leitungen, also so knapp 4000 Kilometer, muss dann aber tatsächlich neu gebaut werden.
Okay, super. Dann müssen wir unseren Wasserstoff nicht mehr mit Eimern rumtragen. aber wo ist denn dann dieser ganze Wasserstoff, den wir da transportieren wollen? Weil momentan haben wir noch nicht so viel, oder?
Nee, also idealerweise wird der Wasserstoff in Deutschland produziert, und zwar indem überschüssige Sonnen- und Windenergie in grünen Wasserstoff umgewandelt werden. Habeck rechnet damit, dass so 1/3 bis die Hälfte des Bedarfs gedeckt werden kann. Der Wunsch wäre, da möglichst unabhängig zu werden bei der Versorgung mit Wasserstoff.
Heißt aber auch, der Rest muss importiert werden. Mhm. Und das wäre dann ja die Hälfte bis 2/3 des Wasserstoffs, den wir dann noch brauchen. Also so richtig unabhängig ist das aber nicht.
Hast du gut gerechnet? Also es sind aber schon Partnerschaften geplant mit Ländern in Süd- und Westafrika oder auch Australien oder Kanada, weil da die Bedingungen besonders gut sind, um dort aus überschüssigem Wind- und Solarstrom Wasserstoff zu machen. Und der soll dann per Schiff transportiert werden zu uns. Aber es sind auch Pipelines innerhalb Europas geplant, also zum Beispiel von und nach Norwegen oder von Italien nach Süddeutschland.
Und wenn wir jetzt diesen ganzen Wasserstoff dann haben, verbrauchen wir ihn ja aber nicht sofort. Das heißt, wir müssen ihn speichern. Aber wo passiert das dann?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und es ist leider nicht so einfach wie die Sache mit den Leitungen. Das sagt zum Beispiel die Initiative Energien speichern, kurz INES. Wir haben zwar wohl in Deutschland so große Erdgasspeicher wie kein anderes Land in der EU, aber die können eben nicht so einfach auf Wasserstoff umgerüstet werden, weil da auch erstmal weiterhin Erdgas als Backup drin bleiben soll.
Okay, heißt, wir müssen nicht nur Leitungen, wir müssen auch neue Wasserstoffspeicher bauen.
Ja. Laut Ines sind die aber aktuell noch nicht geplant. Dabei hätte man damit eigentlich schon vor 3 Jahren anfangen müssen. Und dafür eignen sich zum Beispiel unterirdische Salzstöcke. Aber das dauert wohl so ungefähr 11 Jahre, um die dafür fertig zu machen. Und da gibt es auch noch ein anderes Problem. Die Salzstöcke gelten nämlich auch als potenzielle Endlager für Atommüll. Und der hätte sozusagen Vorfahrt vor dem Wasserstoff. Das ist gesetzlich so festgeschrieben.
Also man wird sich was überlegen müssen und hat gar nicht mehr so viel Zeit dafür.
Ja.
Es geht weiter mit einem Mittel, das spielt eine große Rolle für das Essen, was bei uns auf den Tisch kommt.
Aber vermutlich hatten die wenigstens schon mal so richtig direkten Kontakt damit.
Also vielleicht hoffentlich. Es
geht,
es geht um Glyphosat. Das vernichtet unerwünschte Pflanzen auf Feldern auf der ganzen Welt. Und auch in Deutschland wird es in der konventionellen Landwirtschaft viel eingesetzt.
Und wahrscheinlich wird das jetzt auch erstmal so bleiben.
Die EU-Kommission hat nämlich gerade beschlossen, Glyphosat nochmal 10 Jahre zuzulassen. Und wir sagen euch, was das bedeutet.
Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich vorher nicht einigen können. Manche waren für die Verlängerung, andere wollten, dass Glyphosat nicht mehr in der EU erlaubt ist.
Deutschland hat sich übrigens enthalten, weil sich auch die Koalition nicht einigen konnte. Die Grünen wollen Glyphosat verbieten, weil sie sagen, das ist schädlich. Die FDP will es beibehalten und sagt, nee, die Landwirtschaft braucht das aber.
Ja, ist die Frage, wer hat jetzt recht? Wir könnten, glaube ich, darüber eine ganze Sondersendung machen. Aber erstmal gucken wir vielleicht auf die Facts und die hat Sophie für euch.
Die Basics.
Glyphosat ist das am meisten verwendete Pflanzengift überhaupt. Nicht nur auf Äckern, sondern auch zum Beispiel im Obstanbau wird es eingesetzt. Glyphosat tötet Pflanzen ab, indem es bei ihnen ein lebenswichtiges Enzym hemmt. Wenn eine Pflanze das überleben soll, muss sie vorher gentechnisch resistent gemacht werden. In Deutschland wird Glyphosat vor allem auf Feldern ausgebracht, bevor gesät wird, damit die sozusagen erstmal leer sind. Inwieweit das Mittel der Umwelt und Lebewesen schadet, ist immer noch nicht so ganz geklärt. Umweltverbände sagen, dass Glyphosat die Artenvielfalt verringert. Die EU-Lebensmittelbehörde hat dazu tausende Studien ausgewertet, aber wollte sich da am Ende nicht festlegen. Glyphosat steht außerdem im Verdacht, krebserregend zu sein. Ob das aber auch gilt, wenn es ordnungsgemäß angewendet wird, ist unklar.
Moment, also wie kann das denn sein, dass man nicht mal genau weiß, ob Glyphosat der Artenvielfalt schadet? Also sowas kann man ja wohl untersuchen, oder?
Ja, kann man schon. Es kommt halt immer drauf an, was man da eigentlich vergleicht. Also ohne Glyphosat gibt es natürlich mehr Artenvielfalt auf den Äckern. Logisch, aber die Alternative ist ja nicht, dann halt einfach alles wachsen zu lassen, sondern die Alternative ist dann zum Beispiel mit Maschinen zu pflügen. Mhm. Bärbel Gerowit, die ist Landwirtschaftsexpertin von der Uni Rostock, die hat dazu das im Deutschlandfunk gesagt.
Diese Pflanzen sind natürlich genauso weg, wenn wir pflügen. Über die Verbindung mit der Bodenbearbeitung ist es einfach so, ich mache es entweder so weg oder so weg.
Okay, aber dann könnte man ja einfach pflügen, oder? Also es, da ist ja dann sicher, dass es nicht krebserregend ist.
Ja, also ziemlich sicher. Also es ist aufwendiger zu pflügen. Man braucht da spezielle Maschinen für, aber klar, das ginge. Und eigentlich steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass man Glyphosat verbieten will, und zwar schon bis Ende des Jahres. Aber jetzt mit der EU-Verlängerung wird das tatsächlich schwierig bis unmöglich. Aber Bärbel Gerowit, die hat noch so eine ganz eigene Prognose für die Zukunft.
Es wird mit Glyphosat weitergehen und auch ohne Glyphosat weitergehen, aber wir werden auf jeden Fall reduzieren.
Das klingt ja nicht so schlecht.
Was geht?
In unserer Rubrik Was geht? Schauen wir auf positive Beispiele oder geben Tipps, heute ganz praktisch für Garten und Balkon.
Es wird ja so langsam kalt, die Blätter fallen von den Bäumen. Und da fragen sich vielleicht einige, die jetzt einen Balkon oder einen Garten haben, muss ich da jetzt irgendwas machen? Muss ich da aufräumen oder so?
Ja, da habe ich eine gute Nachricht. Du musst gar nicht mal so viel machen. Also viele Arbeiten könnt ihr tatsächlich aufs Frühjahr verschieben. Denn die Unordnung auf dem Balkon und im Garten, die bringt sogar Vorteile.
Aha, Vorteile. Welche denn?
Also, wenn du jetzt zum Beispiel vertrocknete oder abgestorbene Pflanzenstängel hast, dann kannst du die so lassen und dann erst im Frühjahr zurückschneiden. Da können dann nämlich Insekten wie zum Beispiel Bienen den Winter über drin nisten. Und wenn du die dann im Frühjahr zurückschneidest, dann legst du den Schnitt am besten in eine Ecke und wartest noch eine Weile, einfach um sicher zu gehen, dass alle Tiere geschlüpft sind und da dann niemand mehr drin ist.
Mhm. Und wenn wir jetzt an Vögel denken, die brauchen im Winter ja auch noch was zu essen. Und ab und zu sieht man die schon mal, wie die an so ein paar vertrockneten Blüten rumpicken oder so.
Ja, genau. Also
essen
alle,
die?
Ja, alle Pflanzen und Sträucher, die Samen oder Früchte tragen und auch Stauden, lässt du auch besser stehen.
Okay, das heißt, ich merke mir einfach, ich muss gar nichts machen jetzt vorm Winter.
Naja, also du, Sophie, hast ja einen Garten, ne?
Glaube ich.
Ja, da wäre es jetzt schon ganz gut, dass du nochmal das Laub vom Rasen rechts und nochmal mähst, bevor es so richtig kalt wird. Aber nicht zu kurz, denn dann kriegt das Gras über den Winter weiter Sonne ab und damit auch genug Nährstoffe. Und das Laub, das kannst du dann stattdessen als Frostschutz auf die Beete oder auch auf die Erde von Topfpflanzen legen.
Okay, und das, was ich dann vorher aufs Frühjahr verschoben habe, das machst du dann halt
im Frühjahr.
Genau.
Genau. Wobei, also wenn du Platz und Zeit hast, dann kannst du, egal wann du irgendwas im Garten oder auf dem Balkon machst, alte Pflanzenreste statt in die Biotonne, in der Ecke oder auf dem Balkon in eine Tonne oder sowas tun, zusammen mit der alten Erde. Das verrottet nämlich dann, du kannst die Erde wieder benutzen und musst weniger Erde kaufen.
Quasi so ein Mini-Kompost.
Genau. Und wenn ihr jetzt dazu noch mehr wissen wollt, findet ihr ein paar Tipps für den winterfesten Balkon und Garten in unseren Shownotes.
So, Kerstin, wir nähern uns dem Ende.
Ja.
Was nimmst du mit heute aus der Folge?
Also ich wusste ja, dass Wasserstoff wichtig ist für die Energiewende, aber dass da so ein großes Potenzial drin steckt, das hat mich schon überrascht. Also, dass da in Zukunft idealerweise dann gar keine Treibhausgase mehr anfallen. Und was bleibt bei dir hängen?
Ich glaube, was aus der Recherche quasi zu Kenia, da ist mir irgendwie klar geworden, dass unterschiedliche Länder auch zum Teil ganz unterschiedliche Gründe haben, warum sie eigentlich Klimaschutz betreiben. Mhm. Und in Kenia ist ein wichtiger Grund, dass ganz viele Touristen, die da hinkommen, wegen der Landschaft kommen. Und wenn da alles vertrocknet oder überschwemmt ist, dann kommt einfach keiner mehr. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftszweig und die Leute haben dann keine Jobs mehr.
Also ist besser, wenn da ein paar Bäume stehen.
Auf jeden Fall.
Deine Minute Natur.
Zum Schluss nehmen wir euch wie immer mit in die Natur.
Und dieses Mal geht's ins südliche Afrika. Genauer gesagt nach Botswana ins Okavango-Delta.
Das gehört seit fast 10 Jahren zum Welterbe der UNESCO. Und da sind, wie ihr vielleicht schon hören könnt, Elefanten unterwegs.
Die schnauben da so ein bisschen rum. Mit denen lassen wir euch jetzt allein. Kerstin und Sophie sagen tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.